NDR Info Forum Zeitgeschichte. Unsere Themen heute: von preußischen Talern bis zum Investmentbanking, 150 Jahre Deutsche Bank. Symbol des Militarismus, der Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam. Ein Jahrhundertzeuge, Ben Ferenc, einer der Ankläger der Nürnberger Prozesse, wird 100 Jahre alt. Und zurück zur Demokratie. In Chile endete vor 30 Jahren die Diktatur von Augusto Pinochet. Damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon ist Wolfgang Müller. Mitten in der Bismarckzeit war es, im Jahr 1870. Da wurde eine Bank gegründet, die schon im Namen etwas von einer nationalen Mission hatte, die Deutsche Bank. Diesem Anspruch ist sie in ihrer Geschichte oft nur auf fragwürdige Weise gefolgt, zeitweise in einer nationalistischen, später in einer finanzkapitalistischen Richtung, und das bis nah an den Abgrund. Astrid Kühn mit der Biografie einer Bank.
Das Grundkapital im März 1870 wurde noch in preußischen Talern aufgebracht. 15 Millionen, das entspräche heute rund 385 Millionen Euro. Ein Global Player war die Deutsche Bank aber schon damals. Das Ziel der Gründer war, die Industrie des entstehenden Deutschen Reichs auf dem Weltmarkt zu begleiten. Die Vision von Adelbert Delbrück, Gründungsvater der Bank:
eine große Bank zu schaffen, hauptsächlich für den überseeischen Handel, die uns unabhängig machen sollte von England und den Kreditwährungen, die der deutsche Kaufmann nur in London fand und suchen konnte.
Vor 1870 waren Banken nur als Geldverleiher aufgetreten. Die Deutsche Bank bot der Industrie nun auch die kurzfristige Anlage überschüssiger Mittel und die Kontenführung an. Das verschaffte der Bank nicht nur Liquidität und stabile Provisionen, sondern auch genaueste Kenntnisse über die Geschäftslage ihrer Kundschaft. Der Wirtschaftshistoriker Harald Wixford hat sich intensiv mit der Geschichte der deutschen Banken auseinandergesetzt.
Die Deutsche Bank im Kaiserreich, das war eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Die Bank wurde gegründet, um die deutsche Industrie im Ausland zu finanzieren. Das war ihr primäres Geschäftsziel. Darüber hinaus gelang es ihr aber auch im Inland sehr schnell große Marktanteile zu gewinnen. Nicht zuletzt, weil sie sehr flächendeckend operierte. Das hieß also, sie hat relativ schnell und zügig Filialen im gesamten Kaiserreich errichtet. Damit hatte sie eine enge Kundenbindung, und diese Mischung zwischen Expansion im Ausland und dann aber auch Expansion im Inland, die hat der Deutschen Bank also bis 1914 eine enorme Marktposition verschafft.
Zu investitionshungrigen Unternehmen wie BASF, AEG oder Mannesmann unterhielt die Deutsche Bank schon in diesen Jahren engste Beziehungen. Und auch die weltweiten Ambitionen blieben. 30 Jahre nach Gründung der Deutschen Bank zog Vorstand Hermann Wallich stolz Bilanz.
Heute steht die Deutsche Bank an der Spitze des deutschen und namentlich des überseeischen Geschäfts. Ihre Unterschrift wird, ähnlich wie die deutsche Flagge, in allen Teilen des Erdballs wie keine andere respektiert.
Auf dem Heimatmarkt wurde die Deutsche Bank mit Beginn der Weltwirtschaftskrise endgültig zur Nummer 1. 1929 wurde die Fusion mit der Wettbewerberin Diskontogesellschaft beschlossen. Die Bank florierte, während die nächstgrößeren Rivalen zeitweise vom Staat aufgefangen werden mussten. Ein Szenario, das sich 75 Jahre später wiederholen sollte. Trotz anfänglicher Distanz wurde die Bank zu einer wichtigen Stütze des Nazi-Regimes. Nach Eigenrecherchen der Bank wurden die drei Mitglieder des Vorstands, die nach Nazi-Kriterien als Juden galten, aus dem Vorstand verbannt. Was mit den Entlassungen seinen Anfang nahm, setzte sich mit der sogenannten Arisierung jüdischer Unternehmen fort.
Eigentlich bis 1941 fand in Deutschland eine riesige Vermögenstransformation statt. Dadurch, dass eben die Juden entrechtet wurden, sie ihre Besitz aufgeben mussten und versuchen mussten, das noch möglichst schnell und rasch an neue arische Erwerber zu veräußern. Und dieser Prozess ging nur mit Hilfe der Banken. Das war so ein sehr einträgliches Geschäft. Und je mehr man im Arisierungsgeschäft aktiv war, desto mehr Provisionen konnte man verdienen.
Auch um die eigene Marktposition zu stärken, nutzte die Deutsche Bank die Arisierungen und übernahm die führende Privatbank Mendelssohn zu einem Spottpreis. Während des Kriegs handelte die Bank international mit Gold. das laut Recherchen einer unabhängigen Historikerkommission zum Teil von Opfern des Holocaust stammte. Die Frage, ob die Bank von der Herkunft dieses Goldes wusste, konnte nicht eindeutig geklärt werden. Den Neuaufbau nach dem Krieg verkörpert Hermann Josef Abs, der für die Nazis Kriegsanleihen im Ausland vermarktet und im Bankvorstand die Arisierung von Unternehmen verantwortet hatte. Als Finanzberater von Bundeskanzler Konrad Adenauer gelang ihm die Rehabilitierung. Eine schillernde, wegen seiner Verstrickungen bis heute umstrittene Person, sagt Historiker Wixford, aber für die Deutsche Bank enorm wichtig.
Er war der führende Kopf in der Deutschen Bank bei der Finanzierung des Wiederaufbaus und der Finanzierung der jungen deutschen Wirtschaft. Er war in die Netzwerke, die sich herausgebildet hatten im Zuge dieser rheinischen Kapitalismus zwischen Politik und Wirtschaft, der entscheidende Netzwerkspezialist, scharniert zwischen Politik und Wirtschaft. Umgekehrt hat er dann von der Politik rechtzeitig Informationen bekommen, die dann wieder für das operative Geschäft der Deutschen Bank notwendig waren.
Abs blieb bis Mitte der 1970er Jahre Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank. Im Westen blieb die Deutsche Bank bis in die 1980er Jahre die Schaltzentrale der Deutschland AG. Anfang der 90er Jahre rückte der Aktienhandel mehr und mehr in den Vordergrund. In dieser Zeit stieg der Schweizer Josef Ackermann zum führenden Kopf der Bank auf. Ihm werden der wachsende Einfluss der Investmentbanker und ehrgeizige Wachstumsziele zugeschrieben. Ackermann verordnete dem Institut eine Eigenkapitalrendite von 25% und brachte die Bank auf harten internationalen Kurs.
Dadurch haben wir Zugang zu Märkten mit hohen Wachstumsraten außerhalb unseres Heimatmarktes gewonnen. Die in Deutschland erzielten Erträge machen dadurch inzwischen nur noch 32% unseres Gesamtertrags aus, verglichen mit fast 70% vor 10 Jahren.
Die Finanzkrise ab 2007 beendete die Ambition. Das riskante Investmentbanking fiel der Bank auf die Füße. Milliardenschwere Fehlspekulationen, Verwicklungen in ebenso dubiose wie teils rechtswidrige Geschäfte. Seit der Finanzkrise musste die Bank Strafen in Milliardenhöhe bezahlen. Davon erholt hat sie sich bis heute nicht. Zum 150-jährigen Jubiläum der Bank muss die neue Führung um Bankchef Christian Sewing den Konzern erneut umbauen. Sewing will das Investmentbanking eindampfen, sich aus dem Aktienhandel zurückziehen und sich dafür wieder mehr auf die Betreuung von Unternehmen konzentrieren. Ein Global Player, der dennoch das Ohr an der heimischen Wirtschaft hat, zumindest historisch, wäre dies eine logische Fortführung der Bankgeschichte.
Astrid Kühn über 150 Jahre Deutsche Bank. Vor einigen Wochen war Potsdam mit seiner einstigen Garnisonkirche mal wieder kurz Gesprächsthema. Dort fand ja im März 1933 jener Tag von Potsdam statt, bei dem ein brav gescheitelter Hitler dem greisen Reichspräsidenten Hindenburg die Hand gab. An diese Szene fühlten sich manche erinnert, als in Thüringen der AfD-Politiker Höcke einen ähnlichen Diener vor dem Kurzzeitministerpräsidenten Kemmerich machte. Wie passend oder unpassend diese Assoziation auch sein mag, sie zeigt, dass sich die Szene von Potsdam ins deutsche Gedächtnis eingeschrieben hat. Ist es also eine gute Idee, die dortige Garnisonkirche, quasi die Kulisse dieser Szene, jetzt wieder aufzubauen? Zumindest der Kirchturm ist bereits in Arbeit.
Ein im Krieg zerstörtes Bauwerk wird wieder aufgebaut. Die Garnisonkirche Potsdam, ein Hauptwerk des preußischen Barock, gerühmt wegen des schönen Glockenspiels. Zu jeder halben Stunde erklang 150 Jahre lang Üb immer Treu und Redlichkeit, bis alliierte Bomber die Kirche gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in Schutt und Asche legten. 1968 gaben ihr dann SED-Funktionäre den Rest. Sie ließen die Ruine sprengen und abtragen. Nun soll sie in altem Glanz auferstehen, als Kirche der Versöhnung. Altbischof Wolfgang Huber, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Garnisonkirche.
Potsdam hatte in früheren Zeiten 3 barocke Kirchtürme. Der Turm der Garnisonkirche ist der einzige, bei dem es überhaupt die Möglichkeit gibt, ihn wieder aufzubauen, sodass in diesem Fall auch die Rekonstruktion einen städtebaulich und architektonisch guten Sinn macht.
Geht es nur um das städtebauliche Bild, was ja auch beim Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche oder der Fassade des Berliner Stadtschlosses angeführt wurde? Oder steht dahinter auch der verklärende Rückgriff auf längst vergangene glorreiche Epochen Potsdams und Preußens, gerade in unübersichtlichen Zeiten, in denen die Sehnsucht nach Heimat, Identität und Verankerung wächst? Paul Nolte ist Professor für Neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats, der die Arbeit der Stiftung Garnisonkirche kritisch begleitet.
Wir begegnen Preußen in Berlin und zumal in Potsdam auch ja auf Schritt und Tritt, aber nach meinem Eindruck doch häufig in Formen, die sehr gefällig sind, sans souci, ohne Sorge, Preußen ohne Sorge, mit schönen Schlössern und Gärten, mit Bibliotheken und Kultur, mit dem Humboldt-Forum. Und das ist mir ein zu enges, ein zu harmloses Preußenbild.
Noch deutlicher wurden kürzlich in einem offenen Brief über 100 Künstler, Wissenschaftler, Architekten und Denkmalpfleger. Sie verwiesen auf eine Linie vom preußischen Militarismus über den Rechtsradikalismus in der Weimarer Republik und den Nationalsozialismus bis zum neuen Rechtsradikalismus. Zu den Unterzeichnern gehört der Architekturhistoriker Philipp Oswald, Professor an der Universität Kassel.
Ich möchte einfach daran erinnern, dass die Kirche von Anfang an, sagen die Synthese von Kirche, Staat und Militär war. Und spätestens im Wilhelminischen Reich war das halt auch der Ort, wo die Soldaten gesegnet wurden, die in die Kolonialkriege gegangen sind, die eben halt zum Teil auch den Völkermord an den Herero Unamas und den Niederschlagen des Boxeraufstandes in China zu verantworten hatten. Und ganz krass wird es mit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Die Garnisonkirche wird der Sammelort der rechtsradikalen, republikfeindlichen Kräfte ganz von Anfang an.
Kein anderes Datum ist mit der Garnisonkirche so eng verbunden wie der 21. März 1933, der Tag von Potsdam, an dem der neu gewählte Reichstag zur traditionellen Eröffnungsfeier zusammenkam. Hunderttausende säumten die Straßen, als die Autoschlangen von Berlin über die Glienicker Brücke Richtung Garnisonkirche fuhren. Die Menschen jubelten vor allem einem zu.
Der Reichskanzler, der junge Reichskanzler Adolf Hitler, was werden die Tausende, die jetzt zusammengeballt stehen, in ihrem Leben nicht vergessen?
Gegen Mittag betraten der in der Uniform des kaiserlichen Generalfeldmarschalls auftretende Reichspräsident Paul von Hindenburg und Adolf Hitler die Garnisonkirche, wo 2000 Ehrengäste warteten. Neben den Abgeordneten, Vertreter des Militärs, SA-Männer und Angehörige des Hauses Hohenzollern wie Wilhelm Prinz von Preußen. Der Reichsrundfunk übertrug die Rede Hitlers.
Wir wollen wiederherstellen das Primat der Politik, die berufen ist, den Lebenskampf der Nation zu organisieren und zu leiten.
Im Anschluss verabschiedete sich Hitler mit einer tiefen Verbeugung vor Hindenburg. Die Geste sollte die Verbindung von alter Größe Preußens und junger Kraft des Nationalsozialismus symbolisieren, verewigt auf unzähligen Geldmünzen und Postkarten. Die Szene stellt die Garnisonkirche in den Kontext des Dritten Reiches und wirkt bis heute nach. Schon vor dem Mauerfall tauchte in den 1980er Jahren im fernen Sauerland eine Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel auf. Sie ließ einen Nachbau der Glocken anfertigen und schenkte sie 1991 der Stadt Potsdam. Initiator war der Bundeswehroffizier Max Klar, den das Verteidigungsministerium später als rechtsradikal einstufte. Philipp Oswald.
Diese Glocken wurden versehen mit Inschriften, die sie nie hatten. Es gibt Widmungen an 6 Wehrmachtsverbände, auch ein Gruppenteil, der eben halt die Belagerung von St. Petersburg vollzogen hat, eines der schlimmsten Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs. Es sind in guten Teilen rechtsradikale Inschriften und das hat in einer demokratischen Gesellschaft nichts verloren.
Jahrelang sah in Potsdam niemand genau hin, was auf den Glocken stand und wes Geistes Kind die Traditionsgemeinschaft war. Erst im September vergangenen Jahres zog Potsdams Oberbürgermeister die Notbremse. Er ließ das Glockenspiel abschalten. Ein stummes Zeugnis irregeleiteter deutscher Traditionspflege.
Das geistige Erbe von Max Klar, der Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel, hängt uns schon oft noch wie eine Bleikugel an den Füßen,
stellt Wieland Eschenburg, Sprecher der Stiftung Garnisonkirche, bedauernd fest. Der Turm der Garnisonkirche, nur der wird zunächst wieder errichtet, soll im Sommer 2022 fertiggestellt sein. Im Innern will die Stiftung mit einer Ausstellung an die Geschichte des Gebäudes wie an markante Ereignisse preußischer Vergangenheit erinnern. Paul Nolte, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats.
Geschichte erinnern, natürlich kritisch erinnern. Da droht keine nationale Identitätsstiftung. Der Wissenschaftliche Beirat wird dafür sorgen, dass da ein sehr vielschichtiges Bild der preußisch-deutschen Geschichte entsteht. Als ein problematischer deutscher, preußischer Ort.
Städte wie Potsdam, Berlin, Frankfurt am Main oder jetzt auch Hamburg mit dem geplanten Wiederaufbau der 1939 abgerissenen Synagoge am Bornplatz versuchen, Teile ihres zerstörten Stadtbildes zu rekonstruieren. Doch lassen sich so alte Wunden heilen? Die Zweifel bleiben, ob historisierende Räume wie die Garnisonkirche Potsdam wirksame Zeichen gegen Nationalismus und Geschichtsklitterung sind.
Otto Langels zum Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam. Dass wir über Menschen berichten, die vor 100 Jahren geboren wurden, kommt häufig vor. Eher die Ausnahme ist es, dass ein vor 100 Jahren geborener Mensch seinen 100. Geburtstag tatsächlich erlebt. So ist das bei Ben Ferenc. Er spielte als junger Jurist eine wichtige Rolle bei der Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Ferenc war Chefankläger im Einsatzgruppenprozess, einem der Nachfolgeverfahren im Rahmen der Nürnberger Prozesse. Claudia Venor stellt den Jahrhundertzeugen vor.
Einen Blick in die Hölle habe er getan, so Benjamin Ferenc, den alle Ben nennen. Dieser Hölle der Nazi-Verbrechen war er erstmals 1945 als junger US-Soldat begegnet. Ferenc, Kind jüdisch-ungarischer USA-Immigranten und Jurist mit Harvard-Abschluss, ermittelte in der kriminalistischen Sektion der Armee gegen Kriegsverbrecher. Auch in Konzentrationslagern wie Mauthausen.
Er hat dort Leichenberge gesehen, Leute, die halblebendig waren, die nur noch Haut und Knochen waren. Er konnte mit denen sprechen. Er hat verschiedene KZ untersucht, Buchenwald auch, Flossenbürg.
Der Schweizer Historiker Philipp Gut hat eine von Ferenc autorisierte Biografie über den Jahrhundertzeugen geschrieben, die jetzt im Piper Verlag erscheint. Tief beeindruckt habe ihn, dass dieser Chronist eines Zeitalters der Extreme, der unfassbare Kriegsgräuel aufdeckte, nie aufgab.
Das Spannende an seiner Biografie ist eben auch, dass er sie nicht gelähmt hat, wie man sich das vorstellen konnte, sondern er hat gesagt, nein, aus diesem Leid muss ich möglichst was Gutes machen, und nämlich das Gute kann eben darin bestehen, dass man sagt, solche Dinge müssen wir verhindern in Zukunft, wir müssen eine neue internationale Rechtsordnung schaffen, damit politische und militärische Großverbrecher wie die Nazis zum Beispiel eben wissen, ihr kommt dran, ihr werdet vor Gericht gezogen, wenn ihr solche Verbrechen veranstaltet.
Ben Ferenc hatte sich in den Nürnberger Prozessen gegen die sogenannten Einsatzgruppen der Waffen-SS geschworen, jene nicht davonkommen zu lassen, die kaltblütigen Massenmord begangen hatten. Die Einsatzkommandos exekutierten beim Vorrücken der Wehrmacht in Osteuropa vor allem Juden und Kommunisten. Ferenc im September 1947 im Gerichtssaal.
This was the tragic fulfillment of a program of intolerance and arrogance.
Dies war die tragische Erfüllung eines Programms der Intoleranz und Arroganz. Weder Rache noch Vergeltung ist unser Ziel. Wir bitten dieses Gericht, mit Hilfe des Völkerstrafrechts das Recht des Menschen auf ein Leben in Frieden und Würde, unabhängig von dessen Glauben oder dessen Rasse, zu bekräftigen.
Ferenc war mit nur 27 Jahren Chefankläger in diesem Prozess mit 22 Angeklagten, darunter promovierte Juristen, Uniprofessoren und Zahnärzte. Er wollte zeigen, dass sie weder Monster noch geistig verwirrte Täter waren, sondern Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, liebende Familienväter, die dennoch eiskalt zigtausende jüdischer Kinder erschossen oder lebendig begraben hatten.
Die Ermordung von Zivilisten mag ein Kriegsverbrechen sein, aber sie ist auch Teil eines anderen, schlimmeren Verbrechens, des Völkermords und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Bis auf einen leugneten alle SS-Führer ihre Verbrechen. Aber Ferenc war darauf vorbereitet und schlug sie quasi mit ihren eigenen Waffen, so der Historiker Philipp Gut.
Er hat dann in Berlin einen sensationellen Fund gemacht. Er hat dort mit seinem Rechercheteam die sogenannten Ereignismeldungen UdSSR entdeckt. Das sind akribische Beschreibungen der SS selbst, peinlich genau festgehalten, wie viele Menschen sie pro Tag getötet haben. Das waren Hunderte pro Tag.
Es gab 14 Todesurteile, davon wurden 4 vollstreckt. Alle anderen kamen mit Freiheitsstrafen davon und wurden 1958 begnadigt. Ben Ferenc kämpfte später auch für die Entschädigung der Opfer und saß zeitweise mit Konrad Adenauer am Verhandlungstisch. Aber sein langwierigster Kampf sollte fast 50 Jahre dauern. Er galt der Schaffung eines internationalen Strafgerichtshofs. 1998 war er dabei, als dieser in Rom gegründet wurde. Für ihn, der Kriege grundsätzlich für illegal hält, ist es ein Meilenstein. Warum er sich dafür engagierte, erklärte er einmal in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.
Das Wichtigste überhaupt ist, solche Verbrechen in Zukunft zu verhindern. Kriege generell zu verhüten, erscheint mir ein sehr begehrenswertes Ziel.
Am 11. März wird Ben Ferenc 100 Jahre alt. Sein Appell an die Welt lautet Law, not War, Recht statt Krieg.
Das ist eigentlich sein großes Lebensmotto, eben Law, not War, oder noch ein bisschen flapsiger gesagt, in Anlehnung an die 68er, Make Law, not War.
Soweit Philipp Gut, Autor des Buches mit dem Titel Jahrhundertzeuge Ben Ferenc. Es erscheint am Montag im Piper Verlag. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Wie wird man einen Diktator wieder los? Dafür gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Eine wollen wir uns jetzt anschauen, in Chile vor 30 Jahren. Dort regierte damals der General Augusto Pinochet. Er hatte sich 1973 gegen den Sozialisten Salvador Allende an die Macht geputscht. Aber dann stellte sich der Diktator selbst ein Bein. Er ließ 1988 ein Referendum abhalten, das anders ausging, als er es sich ausgemalt hatte.
Bis zur letzten Minute hatten die Gegner der Militärdiktatur an einem Sieg gezweifelt. Denn die Repression funktionierte auch 15 Jahre nach dem Militärputsch mit verlässlicher Effizienz. Willkürliche Verhaftungen gehörten noch immer zum Alltag. Regimekritische Äußerungen konnten den Arbeitsplatz kosten. Nun war das scheinbar Unmögliche gelungen. Man hatte das Monster Pinochet besiegt, einfach abgewählt. Die von der Militärjunta 1980 diktierte Verfassung hatte das ermöglicht. Der Diktator war in die von ihm selbst aufgestellte Falle getappt.
Und das ist, soweit ich weiß, mir ist jedenfalls kein anderes Beispiel bekannt, das einzige Beispiel, dass ein Diktator sich per Wahl selbst in die Rente geschickt hat.
Konstatiert Rainer Rademacher, langjähriger Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Chile. Der Mann hat sich selbst überschätzt, fügt er hinzu, und wurde möglicherweise auch das Opfer der ihn umgebenden Schmeichler und Profiteure des Regimes.
Dass die gesagt haben, ja, machen wir, das werden wir schon gewinnen. Und das war dann eben ein Fehlkalkül.
Die Sieger befanden sich im Freudentaumel. Aber selbst nach der offiziellen Verkündung des Wahlergebnisses blieben Zweifel, ob der Diktator seine Niederlage akzeptieren und sich dem Willen des Volkes beugen würde. Der Exil-Chilene César González erinnert sich, dass es in der Nacht zum 6. Oktober 1988 Überlegungen des Diktators gegeben haben soll, das eindeutige No des Referendums zu annullieren.
Und dann kamen die anderen drei Kumpels der Junta und gesagt, hör mal auf. Es ist schon Zeit, wegzugehen.
Also die Marine, Luftwaffe und die Carabinieros gesagt, nee, wir stehen nicht zur Verfügung. Das machen wir nicht mit. Auch mit Blick auf die internationale Lage. Es war nicht mehr 73 Kalter Krieg, sondern es war Ende des Kalten Krieges. Es war klar, dass es da heftige Reaktionen geben würde.
Zumal der Ruf Pinochets als Schöpfer eines neoliberalen Wirtschaftswundermodells inzwischen ziemlich ruiniert war.
Ich denke, die Hauptinteresse kommen aus dem Ausland. Ich sage es ganz direkt aus den USA. Die haben gesehen, dass das Modell wackelt, dass diese Repression nicht mehr aufrechtzuerhalten war, und zwar für Ewigkeit. Es musste irgendwas anderes kommen.
Die Oligarchie wollte weg von dem Militärregime, aber sie wollte eine Situation haben, wo sie sagen, wir wollen nie mehr das Militär zu Hilfe rufen, um unsere Privilegien zu verteidigen. Wir wollen Demokratie, aber die muss so gestaltet sein, dass wir das Ergebnis kontrollieren können.
Die Kontrolle aber blieb zunächst in den Händen Pinochets. Denn Wahlen waren, laut Verfassung von 1980, bei einem Sieg der Opposition erst nach 12 Monaten vorgesehen. Bis dahin und darüber hinaus blieb Pinochet der Oberkommandierende der Streitkräfte und hatte ausreichend Zeit, politische Freunde in strategisch wichtigen Positionen unterzubringen, zum Beispiel beim Militär und in der Justiz. Und er blieb, auch das von der Verfassung garantiert, Senator auf Lebenszeit. Das sicherte ihm bei Gesetzesvorlagen ein Vetorecht und schützte ihn vor Strafverfolgung. Außerdem konnte sein gesamter Clan die in 15 Jahren erworbenen Millionen auf weltweit verknüpften Konten sichern. Das an stabilen Geschäften interessierte Ausland und die businessorientierte Oligarchie Chiles spielten sicher keine unbedeutende Rolle bei der Abwahl des inzwischen 73 Jahre alten Diktators. Entscheidend für das No waren aber die miserablen Lebensbedingungen weiter Teile der Bevölkerung, waren Wut und Verzweiflung all jener, die seit 1973 unter den Folgen des Sozialdarwinismus à la Chile litten. Nach Zerschlagung der demokratischen Strukturen hatte die Militärjunta früh versucht, ausländische Investoren ins Land zu locken. Zu Hilfe kamen die sogenannten Chicago Boys aus der Schule des US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Milton Friedman. Sie setzten auf eine außenorientierte Handelspolitik und senkten die Einfuhrzölle radikal. Im zweiten Schritt wurde der Staat aus seiner Verantwortung für das Wohl der Bürger entlassen. Privatisiert wurden die Elektrizitäts- und Wasserversorgung, die Telekommunikation, Krankenhäuser und Universitäten sowie das Rentensystem. Selbst die Fischereirechte vor der chilenischen Küste wurden an ausländische Investoren verscherbelt. Der Privatisierungswahn hatte verheerende Folgen. Wer damals durch das Land reiste, begegnete immer wieder Menschen, die tagelang nur Tee getrunken hatten. Mit der Einrichtung von Volksküchen, den sogenannten Ollas Comunes, versuchten kirchliche Organisationen und private Spender, das Überleben der Menschen in den Armutsvierteln zu sichern. Aber die Ollas Comunes waren auch im übertragenen Sinn Lebensretter.
La olla común, primero que nada, es una arma de denuncia que tenemos.
Wir glauben, dass die Gemeinschaftsküchen zu diesem Zeitpunkt unsere einzige Waffe sind, mit der wir das Regime bekämpfen können. Hier bildet sich allmählich so etwas wie ein Klassenbewusstsein. Hier diskutieren wir über bestimmte Dinge und sofort wird ein Protestmarsch veranstaltet oder eine Petition entworfen, die dann dem Bezirksbürgermeister gebracht wird. Von der Olla Común gehen Aktionen aus, die das Regime denunzieren und sich gegen die Repression wehren. Noch vor 2 Jahren war das kaum denkbar. Da befanden wir uns in einer Art Teufelskreis der Angst. Aber wenn wir heute aufstehen, dann schon mit dem Gedanken, wie können wir es schaffen, dass dieser Pinochet und sein Regime verschwindet.
Wir wollen nicht mehr weinen, sondern kämpfen, sagte 1983 eine Oppositionelle. Es klang wie der Aufbruch in eine neue Zeit, nach dem unermesslichen Leid, das die Putschisten zu verantworten hatten. Die Jagd auf Kommunisten, Sozialisten und alle, die sich dem Terror der Militärjunta widersetzten, hatte tausende Menschenleben gekostet. Zehntausende landeten in Gefängnissen und wurden bei Verhören schwer gefoltert. Rund 1 Million Chilenen floh ins Exil oder wurde ausgewiesen. Brot, Arbeit, Gerechtigkeit und Freiheit forderten Demonstranten schon 1983. Und sie tun es bis heute. Zwar wurden Folterer und Teilnehmer an Exekutionskommandos in Einzelfällen verurteilt, aber eine konsequente Bearbeitung der Verbrechen während der Zeit der Diktatur hat nicht stattgefunden. Und genügend Brot für alle gibt es bis heute nicht, auch wenn sich die wirtschaftliche Lage im Vergleich zur Zeit des Referendums verbessert hat. Damals lebte mehr als 1/3 der Chilenen unterhalb der Armutsgrenze. War das No zu Pinochet also ein Nein der Verzweiflung? Das vermute ich, sagt Jürgen Duinbostel, Journalist und Aktivist in der Chile-Solidarität Hamburg.
Die Armen wollten plötzlich diese Diktatur nicht mehr, weil sie sagten, es gibt keine Hoffnung für die Zukunft unter dieser Diktatur. Weil sie einfach merkten, es wird schlechter und schlechter. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer, können sich keine Krankenversicherung leisten, können sich keine Bildung mehr leisten und so weiter.
Auch wenn es nach der Diktatur nicht gelungen ist, die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen und eine stärkere Rolle des Staates in der Ökonomie durchzusetzen, die Chilenen erinnern sich dennoch stolz an den Tag, als sie sich mit dem No von der Diktatur befreiten. Friedlich und ohne Blutvergießen.
Ursula Voss über Chiles Rückkehr von der Diktatur zur Demokratie vor 30 Jahren. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info.